Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der DRS mit der Sendung Buchzeichen. Ein riesiger Kasten mit tausenden von massgeschneiderten Herrenschuhen. Und darunter ein paar Schuhe, so blau wie das Meer. Die Schuhe gehören einem reichen Onkel, einem Cash Daddy. Das ist ein Gauner mit Geld wie Heu und an jedem Finger eine schöne Frau. Der Cash Daddy ist eine wichtige Figur im Buch «Die meerblauen Schuhe meines Onkels Cash Daddy». Ein neuer Roman von einer jungen Autorin aus Nigeria. Esther Schneider stellt diesen Roman und zwei andere Bücher aus Nigeria vor. Zusammen mit Rudi Künger ist jahrelang beim Schweizer Radio und Fernsehen, hat er über Afrika berichtet und kennt die Literaturszene von Schwarzafrika bestens. Ja, Rudi Küng, herzlich willkommen im Buchzeichen.
Danke.
Wir haben hier die drei Bücher vor uns. Und eben die meerblauen Schuhe meines Onkels Cash Daddy. Das Buch ist mir Anfang der Saison ins Auge gestochen, einfach wegen dem Titel. Und ich muss sagen, ich habe das verschlungen, das Buch. Ich habe das so ein witziges Buch gefunden, einfach sehr unterhaltsam geschrieben. Und gleich bleibt einem das Lachen oft im Hals stecken. Wie ist es Ihnen gegangen?
Ja, das ist schon so. Und wo wir davon geredet haben, dass das Buch auch soll besprochen werden, habe ich jetzt erst ein bisschen meine geistige Nase gerümpft.
Genau.
Und dachte, ja, ist denn das wirklich Literatur mit so einem Titel? Und dann bin ich dann in das Fieber reingekommen und ich habe also das Buch verschlungen, fast wie damals, als ich 16 war, bin ich nicht mehr loslassen und ich bin also wirklich, ich habe mir richtige Nachtschichten eingeleitet, um das Buch durchzulesen und finde es grossartig.
Warum? Auf das kommen wir ja noch. Ich schlage vor, wir steigen gerade mal ein in die ersten Sätze, also auf der ersten Seite von diesem Buch.
In den Dörfern, so hatte man den Eindruck, wussten die Leute alles. Sie wussten, wessen Urgroßmutter eine Prostituierte gewesen war. Sie wussten, welche Familien früher Sklaven gewesen waren und wem sie gehört hatten. Sie wussten, welches die Osu waren, die Parias, deren Vorfahren vor Generationen auf den heidnischen Altären zu Opfern geweiht worden waren. Deswegen war es auch nicht weiter überraschend, dass sie genau wussten, was sich an jenem Tag im Krankenhaus zugetragen hatte.
Das ist also der Einstieg, der Anfang vom Buch «Die meerblauen Schuhe meines Onkels Cash Daddy». Es ist eigentlich eine Familiengeschichte, also auch ein Gesellschaftsporträt. Eine Familie, die sehr, sehr viel Wert auf Bildung legt. Also Bildung, sagen sie, das ist das Rezept für Wohlstand, für Asien. Bildung in Nigeria.
Ja, das ist ganz wichtig. Wir können jetzt für alle drei Bücher, die wir besprechen, heute gerade gelten lassen. Es zeigt eben wirklich ein ganz anderes Afrika, als wir das uns so gewöhnt sind, wenn wir uns nicht mit Afrika befassen, wenn wir all die Katastrophenmeldungen hören, die auch gerade jetzt wieder im Ostafrika mit dieser fürchterlichen Dürre und wir denken, ja, ganz Afrika ist so, aber Afrika ist natürlich an ganz vielen Orten ganz anders. Und da kommen wir jetzt in eine Welt rein, wo man eigentlich doch könnte sagen, hat fast mit uns jetzt durch. Ich mag mich genau an das erinnern, wie bei uns zuhause Wert gelegt worden ist darauf, dass wir Bildung haben, dass wir Ausbildung haben, dass wir etwas machen, dass wir etwas werden. Und jetzt sind wir plötzlich mitten in Afrika, in einem Land Nigeria, das auch ganz einen schlechten Ruf hat, und merken, da ist Bildung ganz hochgeschrieben. Und das gilt für ganz viele von den Nigerianern. Vergessen wir nicht, das ist das bevölkerungsreichste Land. 160 Millionen Nigerianerinnen und Nigerianer gibt es. In diesem Land gibt es eine Mittelschicht, da gibt es eine Schicht, die eben wie bei uns auch, ich kann eigentlich das Stichwort bürgerlich dafür
genau
verwenden.
Mhm.
So wie ich früher eigentlich, als ich ein bisschen rebellisch oder rebellischer gewesen bin als heute, damals auch gefunden, das ist so bürgerlich. Genau das findet da statt. Die Kinder, die Jungen, müssen da auch mit so ganz bürgerlichen Eltern sich umschlagen.
Genau, gehen wir doch gerade zur Hauptfigur. Das ist der Kings, das ist ein junger Mann. Er ist sehr gebildet, kommt aus einer ehrbaren Familie. Und seine Tragik ist die, dass er ein ausgezeichnetes Zeugnis hat. Er hat Ingenieurwissenschaften abgeschlossen, aber er hat keinen Job. Seine grosse Liebe, eine bildschöne Brut, die er hat, die hat einfach keine Geduld mehr. Die wird ihm einfach weggeraten von einem reichen, alten Mann, der erst noch hässlich ist. Und dann muss er auch noch ohne Job seine Eltern durchfuttern und seine ganzen Geschwister. Er muss schauen, dass die auch eine Ausbildung bekommen. Und jetzt ist also in dieser Situation, taucht der Onkel Cash Daddy auf.
Der Cash Daddy ist verstoßen worden von der Familie, weil er nämlich reich geworden ist, steinreich durch Internetbetrug, der sogenannte 419 Nigeria Connection. Und bei diesem Onkel lehrt er jetzt die Spielregeln, wie man in Nigeria überlebt. Also das heisst, wie man zu Geld kommt. Er steht eigentlich vor der Frage, arm und ehrlich oder reich und kriminell? Ist das etwas, wo viele Junge in Nigeria, man hat so den Eindruck, stehen viele Junge vor diesem Dilemma?
Es ist natürlich in dem Sinn ein krasser Fall, weil man natürlich jetzt nicht davon ausgehen kann, dass das 419er-Geschäft, man möchte dann nachher noch kurz kann davon reden, dass jetzt da eben also Millionen Nigerianer und Nigerianerinnen mit dem können leben. Aber es ist natürlich in einem Land, das extrem mit Korruption zu tun hat, mit Misswirtschaft über Jahrzehnte hinweg Militärdiktaturen gekannt hat. Da stellt sich's natürlich für einen jungen Mensch, der eben auf Bildung setzt und dann aber mit seiner Bildung nicht weiterkommt, weil er die nötigen Beziehungen nicht hat oder weil es einfach wieder die Wirtschaft wieder einmal unten ist. Und das ist immer wieder gewesen, stellt sich natürlich genau die Frage, ja, wie verhalte ich mich? Mische ich auch mit irgendwo neu mit ein bisschen außerhalb von der Legalität oder nicht. Aber was ich eben ganz toll finde, ist, wie der Kampf aufgezeigt wird, der auch im Inneren von dem Menschen stattfindet. Also natürlich, seine Mutter, Vater stirbt ja dann einmal. Seine Mutter, die als Instanz zusammen mit der Tante quasi sagt, also erst wenn du wieder aufhörst, dass die Drecksgeschäfte machen, dann rede ich überhaupt wieder mit dir, dann bist du überhaupt mein Sohn. Und er muss mit dem fertig werden. Er liebt ja seine Mutter, er liebt seine Familie, er fühlt sich verantwortlich. Und die moralische Auseinandersetzung, die finde ich eben trotzdem ganz typisch. Und ich finde sie typisch für weit um in Nigeria von Menschen, die eben diese Ausbildung haben, dass sie natürlich, die sind nicht darauf aus, dass sie schlecht zu machen wollen. Ich würde jetzt sogar noch sagen, ich habe Interviews jetzt gehört von Jugendlichen, die in England, in den englischen Städten jetzt da so furchtbar randaliert haben, da habe ich auch solche Aussagen gehört. Ja, eigentlich möchten wir gern eine gute Stelle haben und würde gerne unser Leben fristen, anständig wie andere Leute auch. Und das würde ich sagen, das gilt genau da auch.
Mhm. Aber es ist so, der Kings, also der Sohn, der wird natürlich schwach. Und wir hören mal, warum. Also der Onkel Cash, der haltet ihm nämlich eine Standpauke.
Dein ganzes Bücherwissen. Hast du deshalb neulich diese Spießerschuhe angehabt? Sieht deine Schwester deshalb so aus, als hätte sie seit Weihnachten nichts mehr gegessen? Trägt deine Mutter deshalb den Stoff, den andere Frauen in den 60ern getragen haben? Schaffst du mit deinem ganzen Bücherwissen Essen auf den Tisch? Hä? Sag mir das. Er grinste höhnisch. Komm mir bitte nicht mit diesem ganzen dummen Bildungsgerede. Mit Filmtricks gebe ich mich nicht ab. Ich glaube an Action, live und so fort. Je mehr er redete, umso gerader saß ich auf dem Stuhl. Er war fast so überzeugend wie das Einmaleins. Mein Vater war gebildet und ehrlich, und doch konnte er weder seine Familie ernähren noch seine Kinder einkleiden. Meine Mutter war ebenfalls gebildet, und ihr Leben war durch die Bildung nicht eben besser geworden. Onkel Bonifaz jedoch, unser Retter in der Not, hat nicht einmal einen höheren Schulabschluss.
Ja, das ist ganz schön, wie man da spürt, die Auseinandersetzung. Nigeria ist eine Gesellschaft, wo natürlich die Menschen genau wissen, was für Reichtümer auf der Welt sind. Nigeria ist der grösste Erdölproduzent. Da sind enorme Summen, Milliarden sind in dem Land vorhanden und es gibt ganz viele Reiche, die fahren da an einem vorbei. Die gibt's, also die Gesellschaft hat die Spaltung und das ist ja ganz logisch, dass das Menschen verführt, weil ein angenehmes Leben haben ist sehr viel besser als Notleiden.
Und eben der Kings, der steigt jetzt also in das Internet-Gauner-Geschäft von seinem Onkel.
Und er ist begabt. Er ist
sehr begabt. Er macht das wahnsinnig gut.
Jetzt müssen wir aber glaube ich, mal noch ganz kurz erklären, was das ist.
Die Autorin hat auch recht recherchiert in dem Milieu.
Ja, das finde ich ganz erstaunlich, dass so eine junge Autorin, sie ist 34, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 35, und sie ist Journalistin und sie hat an sich von Haus aus, sie schafft bei einer Wirtschaftszeitung, nicht direkt mit dem zu tun. Man hat sie auch da gefragt, die Interviews, eben, wo sie sich dann auch das Wissen angeeignet hat. Und sie hat recherchiert, sie hat sehr intensiv recherchiert. Es geht darum, dass aus Nigeria raus, aber mittlerweile weiss ich, dass es auch von anderen Weltteilen gemacht wird, E-Mails verschickt werden. Früher sind es noch Fax gewesen. Ich mag mich selber erinnern, dass ich solche bekommen habe, wo man mir sagt, wenn ich mithelfe, eine bestimmte Summe Geld, das handelt sich immer um Millionen, aus dem Land zu bringen, dann käme ich da davon 10%, 20% oder 30% über. Und es tut also die Schwäche vom Mensch, sage ich jetzt mal, auch im Norden, angrapschen, wo sich denkt, also, wie viel sind 20% von diesen 15 Millionen? Und das Erstaunliche ist, dass es immer wieder Leute gibt, die darauf hineingehen. Ich meine, mittlerweile weiss man, dass wir kommen ja auch E-Mails über, ich weiss nicht, ob es Ihnen da auch so geht, wie ich habe im Lotterie, der Lotterie genau, gewonnen, ja, oder? Ja. Und solche Sachen. Und das, offensichtlich werden Menschen immer wieder versucht, auf das hineingehen, aber der Verstand geht sofort und sagt, es kann ja wohl nicht sein. Im Buch kommt ja das vor, dass die Witwe vom Sani Abacha, am schlimmsten Diktator, weil wirklich ganz ein übler Kerl gsi isch, vor der Demokratisierung, in 94, dass die Witwe sagt, sie möchte gern, der Staat hätte ihnen alles weg und sie möchte gern das Geld rausbringen. Und er sagt, ich muss es einfach hunderte und aber hunderte Mails schicken, einmal beißt einen an. Und offensichtlich ist das so, weil das 419er-Geschäft, das läuft. Also, ich habe in einem Interview gelesen von der Autorin, sie heisst Adaobi Trisha Naubani, wo man sie gefragt hat, ja, wie denn das sei, ob es das wirklich gäbe in Nigeria, sagt sie, sie sei im Osten von Nigeria aufgewachsen, ihre Eltern leben immer noch dort. In dieser Stadt Umuahia, die kommt im Buch vor, da gibt es mindestens 15, die sie namentlich kenne, die das machen. In Overi, das ist eine Stadt, die immer vorkommt im Buch, weiter im Süden, 50 und noch in einer weiteren Stadt 95. Also, das finde ich sehr schön als Antwort. Es sind nicht Millionen, aber es sind so viele und sie können nach wie vor diesen Leuten das Geld zur Tasche ausziehen. Und das finde ich schon ganz schön erstaunlich.
Und das ist ja also wirklich auch sehr, sehr unterhaltsam beschrieben drin, wie sie das eben machen. Und eine Szene möchte ich noch aus dem Buch bringen, wo der Cash Daddy nämlich King sagt, er müsse überhaupt kein schlechtes Gewissen haben, weil der Westen, der sei ja so reich. Also hat man jetzt denen ein bisschen Geld abluchst, das mich also gerade gar nicht.
Du musst nicht glauben, Amerika und Europa wären wie Nigeria, wo die Leute einfach Not leiden. Bei denen kümmert sich der Staat um die Leute. Die wissen gar nicht, was es heißt, Not zu leiden. Er beugte sich näher zu mir heran. Weißt du, wenn du bei denen ein junger Mann ohne Arbeit wärst, weißt du, dass dir der Staat dann jede Woche Geld geben würde? Kannst du dir das vorstellen? Du könntest sogar beschließen, nie wieder zu arbeiten und einfach das Gratisgeld einstreichen. Die würden dir sogar ein Haus geben. Ich war nicht beruhigt. Er schien es mir am Gesicht anzusehen.
Also natürlich spielt der Onkel Cash Daddy da mit einem Bild, wo man von Europa hat, in Nigeria, wo man kann haben. Tatsächlich hat das einen gewissen Hintergrund. Nigerianer und Nigerianer sind generell, wenn man so darf, verallgemeinern, sehr stolze Leute. Sie finden, sie sagen es, sie können es. Sie sind auch nicht so sehr beliebt, in Afrika beispielsweise.
Ah, ja.
Wegen dem, ja, wo sie auftauchen. Ich habe gerade letztens von einem Fall gehört, wo jemand mit einer Nigerianerin befreundet ist in Senegal und dann hat man ihn da dafür quasi beschimpft, dass er da mit so einer nigerianischen Hure ging. Also selbst in Afrika gibt es auch so Vorurteile gegenüber den Nigerianern. Und das hat schon ein bisschen etwas. Das Selbstbewusstsein kippt bald einmal so ein bisschen in GW und man spielt sich schon ein bisschen auf. Man sagt, sieben Siechen und alle anderen sind eh nicht so gut.
Das also in die meerblauen Schuhe meines Onkels Cash Daddy von der Adaobi Trisha Naubani. Wir haben ja aber noch zwei andere Bücher auf dem Tisch.
Haben wir den Schier vergessen.
Genau. Das eine ist von der Sefi Atta, «Sag allen, es wird gut». Und in diesem Buch geht es um zwei junge Frauen, die so aus den traditionellen Rollen ausbrechen und ihren eigenen Weg suchen und sich auch vor allem gegen das patriarchale System, das in Nigeria anscheinend immer noch ist, wehren. Und das andere heisst «Blauer Hibiskus». Das ist jetzt ein schwieriger Name. «Chimamanda Ngozi Adichie».
Adichie.
Mhm. Und da geht es eigentlich um die Religion hauptsächlich, um den krankhaften Katholizismus vom Vater von der Hauptfigur. Auffällig ist, alle die drei Bücher, die spielen in der Mittelschicht, also eben in der gebildeten, gehobenen Mittel- und Oberschicht.
Man darf sich das aber nicht zu reich vorstellen mit dieser Mittelschicht.
Das ist schon eine Mittelschicht. Ich wollte wissen, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist eben eine Schicht, wo man, in Nigeria hat wirklich ein wahnsinniges Bildungssystem, das ist bekannt. Darum gibt es auch wirklich sehr viele Leute, die eben eine Schulbildung haben. Und mit so einer Schulbildung ist natürlich ganz eine andere Basis da. Das wird von den Eltern weitergegeben. Und jetzt kommt ein zweites Element. Man kann immer von Nigeria geredet. Man muss da ganz klar sagen, Süden von Nigeria, wo eben christianisiert worden ist. Weil der Norden von dem Land ist ja islamisch. Eins von den ganz grossen Problemen von dem Land, wo wir jetzt da nicht behandeln können. Die drei Bücher, die wir besprechen, sind alle aus dem Süden. Das ist ganz wichtig zu sehen. Und sie haben eben alle als Hintergrund die kulturelle Prägung durch die westliche Zivilisation, durch das Christentum eben auch, wo gekommen ist und diesen bestehenden Religionsformen aufgepfropft ist. Und die Leute haben die Schicksalswahl gehabt, was nehme ich an, mache ich mit bei dem Neuen? Oder bleibe ich beim Alten. Der Gino Achebe, den ich schon erwähnt habe, der grosse nigerianische Doyen von der Schriftsteller, der hat ja in dem berühmten Buch Things Fall Apart genau das beschrieben, wie die Menschen durch die Missionare, die gekommen sind, vor die Alternative gestellt worden sind, entweder mitmachen oder nicht. Und das wird in diesen drei Büchern, in allen drei kommt das zur Sprache. Und vor allem jetzt in diesen zwei, von der Setiata und von der Chimamanda Ngozi Adichie, wird das wirklich ausgeschafft, wie das zu einem inneren Konflikt führt. Weil eine alte, traditionelle, christliche oder eben auch ganz streng katholisch, moralisch, ja, sie darf ja nicht einmal einen Rock anziehen, sie wird von ihrem Vater zusammengeschlagen, wenn sie nur eine Klasse 2 ist und eine Klasse Beste. Das ist ein Extremform. Ich hätte das Buch mehrmals können an die Wand knallen vor Wut, aber zeigt eben doch in dieser Ausprägung, die übrigens nicht die Autobiografie ist. Also
die Autorin.
Ja, da hat sie ja gesagt, dass sie ganz nette Eltern gehabt, aber sie wollte ja eben den Konflikt zuspitzen und zeigen, die Menschen von Nigeria, wo die Möglichkeit zu der Bildung haben und eben aus solchen Familien stehen, im Süden, die sind mit der Problematik konfrontiert, dass da eine moderne ist, eine modernere Welt, die eben anders abläuft und gleichzeitig noch immer die alten Werte da sind. Und jetzt muss ich noch etwas Letztes sagen. Und nicht nur die Christlichen, sondern es findet noch eine Auseinandersetzung statt von den Christlichen und den traditionellen Ibo- oder Yoruba-Werten. Und das ist gerade nochmal ein wichtiger Punkt.
Genau, das sind so die traditionellen Religionen, die da noch rum sind und wo, also Werte, die eben auch gleich noch in den Alltag hineinspielen. Also es kommt in diesem Buch der blaue Hibiskus stark vor, aber auch bei der Sefi Ata sag allen, es wird gut. Die schimmern das immer so wie ein bisschen führen.
Oder mehr noch als nur führen schimmern. Das ist wie wenn es in Blut und Fleisch noch vorhanden wäre. Das sind so Gesetze, was man darf, was man nicht darf, dass man die Alten muss respektieren, dass man einer Mutter gegenüber sich so und so muss verhalten, einem Vater so und so, einem Schwieger, der Schwiegereltern gegenüber, was für Verpflichtungen das man hat, wenn man zum Beispiel eben will heiraten, dass es unerhört ist, wenn im Fall von der Sagallen es wird gut, eine von diesen beiden jungen Frauen sagt, sie will nicht heiraten, sie will nicht eine bürgerliche Ehe eingehen, sie will kein Mann, weil kein Mann sei besser als irgendein Mann. Das ist wie ein Affront gegenüber dem, was die Eltern eben vertreten, die sagen, die Familie ist dazu da, um dich weiter fortzupflanzen, damit das Leben weitergeht.
Was mir noch aufgefallen ist beim Lesen, dass die Helden da alle, von allen drei Büchern, die haben ja westlich prägte Schulen besucht. Ja. Also die eine war sogar in London gewesen, an einer Schule. Die kommen dann zurück aus dem Ausland oder eben aus diesen Schulen, auch in Nigeria, und sehen und ärgern sich auch darüber, dass man eigentlich den Respekt vor dem Clan und von den Sippen und von der Familie grösser ist als der Respekt vor der Verfassung, vor der Demokratie, vor dem Staat.
Ich habe es vielleicht ein bisschen anders interpretiert. Ich sehe da eben die Autorinnen, die ja alle auch schon im Ausland sind, und die eine, die Adichie, die lebt ja auch vornehmlich in den USA, die anderen beiden sind in Nigeria. Hauptsächlich leben sie dort, dass eben sie natürlich von einer westlichen Kultur bis in die Politik hineinprägt sind. Sie haben demokratische Wünsche und Vorstellungen. Man könnte das wirklich mit dem vergleichen, was wir wie eine Art für selbstverständlich anschauen, dass eben auch für die Bevölkerung geschaut wird, dass man für Infrastruktur sorgt, dass man eben die demokratischen Rechte kann wahrnehmen, soziale Verantwortung. Und Nigeria ist in dem Sinne wirklich noch immer ein vollkommen unterentwickeltes Land. Bei allem Reichtum, das das Land hat, es hat durch die Jahrzehnte von dieser Militärdiktatur, durch die Tatsache, dass das kolonialmäßig zusammengewurstet worden ist in ein Land, so drei verschiedene Kulturen, die völlig nicht zusammenpassen, hat es einfach bis heute nicht geschafft, da eine gesellschaftliche Verantwortung herzubringen. Und das, glaube ich, das spüre ich bei diesen Autorinnen. Okay. Ich spüre da wie die Autorinnen, die durchschlönen ins Buch hinein, oder?
Aber das stört sie, an dem ärgert sie sich.
Sie wird jetzt moderner haben, sie wird jetzt aufklärter haben, sie wird jetzt eben in dem Sinn auch eine verantwortungsvollere Regierung haben, selbstverständlich, und nicht die Militärdiktaturen. Die kommen ja sehr stark auch, erlebt man das ja in mehreren Büchern, wie in allen kommt das immer wieder vor, oder, dass die Militärdiktatur hat das Land so geprägt.
Genau, und also vor allem am stärksten eigentlich fast in dem von der Sefi Ata sag allen, es wird gut, und dann auch sogar einmal eine Nacht im Gefängnis verbringt. Etwas anderes ist mir noch aufgefallen, es wird auch viel erzählt über die Lebensumstände von den, jetzt sagen wir, von den Leuten jetzt hier, also sind ja alle eben aus der Mittelschicht. Und Sefi Ata sagt, es sei also schwer, in dieser Stadt zu leben, wegen dem Lärm, dem Chaos, dem Dreck, dem Elend, diesen Staus und diesen Stromunterbrüchen. Und eben, eigentlich klagt sie über das, aber doch will niemand weg.
Ja, das ist wirklich ein lustiger Widerspruch, den wir wahrscheinlich nicht so leicht verstehen können. Es ist sicher so, dass halt einfach die die Kultur, das Nigerianische, so reich ist. Und das, wenn man das ein bisschen geht, weiterverfolgen, was das für eine Geschichte hat. Eben, wenn ich an so eine Igbo-Kultur denke, eine Yoruba-Kultur, das geht weit zurück bis ins 10. Jahrhundert, wo halt wirklich einfach etwas vorhanden ist, eine Substanz, eine menschliche Substanz, die weitergegeben worden ist durch Generationen hinweg. Und das fühlt sich wahrscheinlich, wenn man das so das in sich hinein hat, fühlt man sich wahrscheinlich letztlich immer irgendwie ein bisschen fremd, wenn man anderswo lebt. Und es sind die äußeren Umstände, die die Menschen aus Nigeria heraustreiben. Eigentlich würden sie tatsächlich dort sein. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja.
Eine eindrückliche Szene, vielleicht jetzt auch mal aus dem Buch von der Seffi Atta, sagt allen, es wird gut, ist dort, wo sie eben zum Beispiel in so einem Stau steht und dann sieht, wie Leute, die es noch schlechter haben als sie, also wirklich von der Unterschicht, wie elend es denen geht. Es gibt dort so eine Strassenszene und dann denkt sie sich Folgendes dazu.
Sich damit abfinden. Mein Vater, Hausboys und Hausmädchen an der Hintertür. Straßenhändler, die Kinder waren Bettler. Jeden Tag blickten wir in ihre Gesichter und wir waren nicht wachgerüttelt. Es gab da ein Gefühl, dass benachteiligte Menschen ihr Schicksal irgendwie verdienten. Sie waren arm, ungebildet, sie waren radikal, subversiv und sie waren nicht wir. Wie hatten wir uns nur in der Diktatur einrichten können?
Das finde ich noch eine wichtige, eine zentrale Frage. Eben so, man ist sich bewusst und man sieht auch die Schuld auf eine Art ein bisschen bei sich. Oder? Man duldet das, man nimmt es einfach an.
Ja, und auf der anderen Seite, ich habe mir die Frage immer wieder gestellt, stelle mir sie auch jetzt immer wieder, wo in Nordafrika die Revolten und Revolutionen sind, wieso dass es im südlichen Afrika, also Afrika südlich von der Sahara, eben nicht solche Revolten gibt. Und das ist keine einfache Frage. Und es hat mich selber auch überrascht, dass da jemand so quasi wie sich selber ein bisschen schuldig fühlt, dass das alles so läuft. Was mich die Szene auch noch gerade sagt oder inspiriert, ist die unheimlich dichte, genaue Beschreibungen, wie die Wirklichkeit aussieht in dem Land. Also, wir reden, wie gesagt, nur vom Süden, aber der ist schon genug gross. Also das ganze Land ist doppelt so gross wie Frankreich. Also, da hat es viel, viel Raum. Und die Wirklichkeit, sie sind zum Teil so schonungslos beschrieben, dass einem der Atem schon wegbleibt. Und, meine, wenn man sagt es auch, also Nigeria ist nichts für zarte Gemüter, wenn man dort hinreisen will. Und trotzdem ist es so spannend und so reich, hat so viel Kultur. Eben, es sind die Gegensätze. Also, ja, im Buch, ich glaube, es ist im Cash Daddy Video beschrieben, von denen Skelett, wo man am Strassenrand sieht, oder? Ich habe selber solche Verbrannte nicht gesehen. Das ist so die Selbstjustiz, weil der Staat nicht mehr eingreift und nicht mehr für Ordnung sorgt. Dann die Bürger, wenn einer etwas Schlimmes gemacht hat, dann ein Pneu drüber drinnen und zünden den an. Am Schluss bleibt so ein schwarzes Gerippe am Strassenrand. Ich habe das nie gesehen selber, habe das gehört. Es wird auch beschrieben, dass Tote umeinander liegen. Ich habe das selber erlebt, als ich in Nigeria war, wenn man auf der Autobahn, das hat dort, so ist eine Lagunenstadt, und wenn man von der einen auf der anderen geht, habe ich selber das erlebt. Es räumt niemand die Leiche weg, wenn man es einfach nicht weiss, wer es ist und wenn es einem nicht betrifft. Das sind natürlich Zustände, wo schockieren, das ist ganz klar, und wo zeigen, wie viel das da noch nötig ist, dass aus dem Staat ein zivilisierter Staat würde werden. Aber das heisst nicht, dass die Menschen nicht zivilisiert sind. Wir haben ja eben gerade gesagt, sie haben so viel Zivilisation in sich hinein, das ist ja ganz verrückt. Und darum würde ich ja auch finden, man sollte mehr solche Bücher lesen, um zu merken, wie reich Afrika ist und wie verschieden von dem, eben, was wir so als Klischee haben.
Da wären wir jetzt wieder bei den Büchern, und da nimmt mich Wunder, Rudi Küng, die drei Romane, auffällig ist, dass ja sehr viel Literatur aus Nigeria kommt. Sie haben mir gesagt, Nigeria sei so etwas wie die Wiege des afrikanischen Romans. Warum? Warum ist das so?
Also ich denke, ich führe es natürlich sofort auf Bildung zurück. Eben, das habe ich ja gesagt, das Schulsystem. Dann natürlich die Masse von Leuten, oder? Das ist ganz klar. Also jeder sechste Afrikaner, Afrikanerin ist aus Nigeria. Also das alleine, wenn man natürlich so ein Land hat, wo so, dann hat es einfach mehr Leute, die sich mit Büchern befassen, und darum ist natürlich auch ein Markt möglich, das ist ja ganz klar. Auch wenn der Markt natürlich immer noch klein ist. Büchermärkte sind überall klein, auch bei uns, aber er ist eben in Nigeria trotz allem relativ gross. Und dann ist der, vor dem Achebe ist noch der Echeta gewesen, wo das Buch geschrieben hat, der Palmweintrinker, ein ganzes berühmtes Buch auch, wenn man die afrikanische geschriebene Literatur jetzt anschaut. Und das hat natürlich wiederum inspiriert. Interessant ist, dass eine von diesen drei Autorinnen, es ist die vom Cash Daddy, also die Naubani, die jüngste, die Naubani, sie sagt, ja, es ist ein bisschen problematisch, eben heute Schriftsteller zu sein, weil man wird immer fragen, ja, ist er ein neuer, ist sie oder er ein neuer Achebe oder ein neuer Wole Soyinka, der erste Nobelpreisträger für Literatur, ist auch ein Nigerianer. Es gibt eine ganze Tradition. Sie sagt dann übrigens als Antwort, nein, sie möchte gerne eine Autorin eigenen Recht sein und auf, nach ihren eigenen Qualitäten beurteilen. Und nicht darum, ist sie jetzt so gut wie der Achebe und der Schoinka oder nicht. Also, es ist eine Tradition, die sich fortpflanzt hat. Es ist die grosse Zahl von Menschen. Es ist die relativ hohe Bildung. Tatsache ist, dass in Nigeria publiziert wird. Entgegen dem Bild auch, dass natürlich in ganz wenigen afrikanischen Ländern afrikanische Verlage sind, also lokale Verlage, die Autorinnen und Autoren tragen, ist es in Nigeria doch auch so, dass die Bücher rausgekommen sind in Nigeria von nigerianischen Verlegern, wo sicher auch ein bisschen Liebhaberei dahinter steht, das muss man schon auch sagen.
Also es hat ein richtiges Verlagswesen.
Es hat ein Verlagswesen. Ich habe das noch ein bisschen recherchiert jetzt auf die Sendung hin. Allein die Publishers Association, also der Verband von den Publishern, listet 144 Publishing Houses, Verlagshäuser auf. Das ist enorm. Allein die, da sind sehr viele Schulverlage dabei, da muss man sich keine Illusionen machen. Aber darunter hat es auch einen Haufen von Literaturverlegern. Und der Adichie sagt, Chimamanda Ngozi Adichie sagt in einem Interview, für sie sei es am schönsten, wenn sie auf Lesetournee in ihrer eigenen Heimat gehen und dann sehe sie zu ihrer eigenen Überraschung, wie viele Leute lesen und wie viele Leute dort eben wirklich die Literatur ein Faktor ist. Man darf nicht vergessen, Nigeria hat sehr viele Städte, ist eine sehr urbane, also ein urbanes Land.
Und die letzte Frage, wir hatten Chinua Achebe, Ole Soyinka, Nobelpreisträger, ist die Zukunft der Autorinnen und Autoren weiblich in Nigeria? Haben wir jetzt hier drei Autorinnen gesehen?
Also ich muss sagen, ich bin selber überrascht. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass auch noch zwei weitere berühmte Autorinnen aus Nigeria stehen, die halt den Nobelpreis nicht bekommen, die aber eine wichtige Rolle gespielt haben in der Entwicklung von der Frauenliteratur. Ich kann die Frage so nicht beurteilen, aber die drei machen Mut und ich kann nur empfehlen zu lesen.
Danke vielmals, Rudi Küng.
Besten Dank. Spannende und unterhaltende Literatur also aus Schwarzafrika. Esther Schneider von der Literaturredaktion. Danke, Rudi Küng. Über die folgenden drei Bücher haben sie geredet. Da nochmal Titel dazu. Die meerblauen Schuhe meines Onkel Cash Daddy. Sag allen, es wird gut. Und das dritte Buch, Blauer Hibiskus. Die genauen Angaben findet ihr unter deresays.ch. Dort hat es auch noch gerade einen Hinweis drauf zu dieser Nigeria-Connection, zu dieser Internet-Gonerei.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.